Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Clemens Neumeister. Clemens ist Musiker und hat die Band Freude gegründet, ein Indie-Trio aus Wien. Vor kurzem hat die Band ihr zweites Album veröffentlicht, Unter Druck und zwischen Welten. In ihrer Musik stehen Emotionen im Mittelpunkt. Freude gibt sozialen, gesellschaftlichen und unangenehmen Themen Raum und möchte damit zeigen, du bist nicht allein. Im Backstage-Podcast beschreibt Clemens, wie alles mit dem Song Sabine begonnen hat, warum Clemens aus seinem Plattenvertrag wieder ausgestiegen ist, warum ihm ein Benefits-Konzert fast über den Kopf gewachsen wäre und wie er Musik als Ventil nutzt. Hallo Clemens, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich.
Ich hatte jetzt gedacht, wir fangen mal ganz vorne an. Ich habe irgendwo gelesen, dass du mit 3 Jahren schon ein Kinderschlagzeug zum Geburtstag geschenkt bekommen hast. Und da fing das Ganze mit der Musik schon an.
Ja, also ich glaube, ich war 3. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern natürlich. Aber ja, es gibt so ein altes Foto von mir und meinem Bruder, wo ich auf seinem kleinen Kinderschlagzeug spiele. Also ob es da schon mit der Musik angefangen hat, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich war das schon so ein Grundstein, der gelegt wurde. Genau.
Ja. Kommst du aus einer musikalischen Familie? Weil ich glaube, dass Eltern einem Kind ein Schlagzeug geben, muss man ja auch Nerven haben.
Ja, nein, eigentlich gar nicht. Also eigentlich nicht. Meine Mutter wollte immer musikalisch sein, sie hat es aber nie geschafft. Sie hat versucht, Klavier zu lernen oder Saxophon zu lernen und so. Das hat sie nie, hat sie nie fertig gemacht, sondern immer begonnen damit. Und mein Vater auch nicht. Also eigentlich nicht wirklich. Mein Bruder und ich sind so die einzigen, die Musik gemacht haben, immer.
Was ist denn dann deine erste Erinnerung so mit Musik? Wenn du sagst, an das Schlagzeug erinnerst du dich jetzt nicht so, aber wie ging es denn für dich dann los?
Genau, in der Volksschule, also in Deutschland ist es die Grundschule, in der österreichischen Volksschule habe ich so einen, also es gibt so externe Musikschulen in Österreich, die jetzt mit der eigentlichen Schule nichts zu tun haben, und ich war in so einer Musikschule und habe dann Klavier gelernt, und das war eigentlich so die erste musikalische Erinnerung. Da war ich, wie alt war ich da, 7 Jahre alt, sowas, wollte aber immer Schlagzeug spielen. Wir hatten dann so ein Abschlusskonzert von dieser Musikschule, wo die ganzen Eltern da waren und so, und da gab es auch einen Schlagzeuger, und den fand ich immer so faszinierend, und deshalb wollte ich dann unbedingt auch Schlagzeug spielen.
Und das hast du dann auch angefangen, Schlagzeug?
Genau, ja. Also ich bin ins Musikmachen zuerst über Klavier, so ein bisschen gezwungenermaßen, weil meine Oma war, oder also die war immer so großer Opernfan und generell so klassische Musikfan. Und die fanden natürlich Klavier immer ein bisschen geiler als Schlagzeug, weil wir haben alle so in einem Haus gewohnt, also meine Großeltern und mein Bruder, meine Mutter und ich. Und ich nehme an, dass ihr das angenehmer war, als jetzt, dass ich beginne, Schlagzeug zu spielen. Okay. Und dann habe ich eben irgendwann begonnen mit Schlagzeug.
Und dann hast du in verschiedenen Bands immer wieder gespielt. Wann hast du denn angefangen, selber Musik zu schreiben oder Texte zu schreiben?
Ja, also ich habe immer wieder so Bands gegründet gehabt und einfach mit Freunden so ein bisschen, für eine Woche hatten wir dann eine Band und dann haben wir aufgehört zu proben und uns nicht mehr gesehen. Aha. Und so richtig selbst zum Musik schreiben habe ich so mit 19 circa angefangen, also sehr spät eigentlich. Also ich habe generell mit 19 mir eine Gitarre gekauft beim Hofer, das ist so der österreichische Aldi. Für 50 Euro damals oder so. Und ich habe eigentlich nicht Gitarre spielen können und habe das dann so über YouTube irgendwie selbst beigebracht, weil ich einen Song geschrieben habe oder schreiben wollte. Ja, und dann habe ich angefangen, Songs zu schreiben.
Magst du mal von dem Song Sabine erzählen?
Genau, also Sabine war ja der Grund, warum ich mir die Gitarre gekauft habe damals, weil ich habe im Rettungsdienst gearbeitet als Sanitäter und hab dort so ein Erlebnis gehabt, wo ich eine obdachlose Frau, also das war nicht der Grund, weshalb wir dort hingerufen wurden zu dem Einsatz, sondern ich habe die dann zufällig dort liegen gesehen und habe gefragt, ob da alles okay ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass die dort schon seit 10, 12 Stunden einfach liegt und leider verstorben ist. und ihr Name war Sabine, sind wir dann im Nachhinein draufgekommen. Und deshalb, weil mich das einfach so belastet hat, habe ich dann so eine psychische Intervention gemacht innerhalb vom Roten Kreuz, wo ich gearbeitet habe. Und dort hat mir dann jemand gesagt, ich soll einfach einen Song drüber schreiben. Und das war dann eben der Grund, warum ich mir gedacht habe, okay, jetzt kaufe ich mir eine Gitarre und ich versuche einfach mal einen Song zu schreiben. Genau das war eben lustigerweise oder spannenderweise der erste, also wirklich der erste Song, den ich jemals geschrieben habe, war Sabine. Und das ist dann eben auch der erste Song, der über Freude released wurde.
Ja, sehr schweres Thema direkt, aber das ist ja auch was ihr bis heute quasi macht, ne? Also dass es oft um sehr tiefe Emotionen geht, um soziale und gesellschaftliche Themen und auch unangenehme Themen. Magst du davon ein bisschen erzählen? Also was sind Themen, die dich beschäftigen? Warum suchst du dir solche Themen aus?
Also ich suche sie nicht aus, sondern sie beschäftigen mich einfach. Ich habe so ein bisschen vielleicht einen anderen Zugang zum Musikmachen als andere. Und das meine ich jetzt nicht wertend oder so, sondern mein Musikzugang ist einfach wirklich Musik als Ventil zu nutzen. Und mir geht's ja so an sich in meinem Leben einfach wahnsinnig gut. Und ich habe ein sehr, sehr schönes Leben, aber es gibt einfach Dinge, die mich interessieren und die ich nicht verstehe. Und ich nutze die Musik dann einfach dafür, dass ich mir versuche, selbst zu erklären, was da so abgeht. Also auf der Welt oder so in mir drin, was ich so spüre und so. Und natürlich sind das eigentlich großteils die eher negativen Themen, die ich nicht verstehe, weil die positiven brauche ich für mich auch nicht so ganz verstehen. Weil
ja,
die sind ja eigentlich,
genau, ich auch gerade gedacht, die muss man ja nicht verstehen. Da freut man sich ja einfach, dass die da sind, ne?
Genau. Also so passiert es dann, glaube ich, einfach recht organisch und recht automatisch, dass es dann eher schwerere Themen sind. Ich sehe jetzt mich und auch die Band Freude jetzt nicht als eine Entertaining-Band oder so. Also wir sind einfach keine großen Popstars und so. Also wir sind nicht, unser Platz ist nicht dort, wo man Menschen unterhaltet oder unterhält, sondern dass wir einfach bisschen tiefer reingehen.
Geht's dir denn besser, wenn du einen Song geschrieben hast? Ich habe jetzt auch gerade nochmal an Sabine gedacht, weil dir das ja sogar geraten wurde, dass du einen Song schreiben sollst, um es zu verarbeiten. Hat das dann direkt für dich auch funktioniert, dass du dann sagen konntest, jetzt ist es für dich erstmal abgeschlossen?
Teils. Also ich bin jetzt echt schon sehr lange nicht mehr im Rettungsdienst. Also sicher jetzt schon, ich glaube mit 23 habe ich aufgehört. Also das heißt, so 5 Jahre bin ich jetzt nicht mehr da. Aber das sind, also diese Dinge, die man da halt erlebt und sieht, das sind ja Dinge, die jetzt nie wirklich vergessen werden oder die man jetzt nie so, glaube ich zumindest, zu 100% abschließen kann. Weil sie ja auch sehr persönlichkeitsprägend sind. So. Also bevor ich angefangen habe ich habe mit dem Zivildienst begonnen, im Rettungsdienst zu arbeiten und dann später das hauptberuflich gemacht und dann freiwillig weitergemacht. Und davor war natürlich auch so meine Wahrnehmung der Welt und von Menschen eigentlich eine ganz, ganz andere. Also das war dann schon so sehr prägend und einfach sehr eben wesensverändernd. Und man sieht halt eben, wie gesagt, einfach so ganz crazy Dinge, die jetzt, glaube ich, nicht zu 100% vergessen werden können. Aber es gibt auf jeden Fall so andere Themen und andere Songs, die ich mir dann für mich relativ abschließend erklären konnte, thematisch.
Hast du ein Beispiel?
Also es geht sehr viel um, bei unseren Songs sehr viel um Depression, aber jetzt auch nicht zwingend zu 100% Depression, sondern einfach so um Gefühlsunsicherheiten. Ja, und da das sind einfach so Themen, die ich dann für mich zumindest für eine Zeit lang irgendwie erklären konnte. So.
Erzähl mal von der Entstehung von Freude. Wie habt ihr euch denn gegründet und wann?
Freude hat als Solo-Projekt eigentlich angefangen von mir und es war einfach eben viel zu früh. Also Sabine war ja so der erste, wie gesagt, der erste Song, den ich jemals geschrieben hatte. Und ich habe den Produzenten kennengelernt in Wien. Die waren in Kontakt mit Sony Music, also mit diesem Label. Meine Produzenten haben dann Sony den Song geschickt und Sony hat dann gesagt, okay, das wollen wir gerne signen. So. Und dann war ich innerhalb von einem Song in einem Plattenvertrag drin. ohne jetzt wirklich mir Gedanken zu machen, ob ich das überhaupt machen will, also ob Musik machen überhaupt so das Richtige ist oder das, was ich halt machen möchte. Und habe dann einfach sehr, sehr schnell dieses Projekt Freude gestartet, ohne wirklich zu überlegen und ohne irgendwie einen Plan dahinter zu haben. Und also das klingt jetzt alles vielleicht sehr cool, aber in der Musik ist es schon ja, in der Musik ist es schon sehr wichtig, dass man sich halt irgendwie, finde ich zumindest als Künstler, mal findet. Und dieser große Erfindungsprozess, der passiert bei den meisten Menschen einfach absolut im Hintergrund so. Und wenn man sich jetzt so durch die Geschichte von Freude hört, dann finde ich, sieht man einfach sehr gut, dass von Anfang an einfach keine Art von Identität da war, künstlerisch. Mhm. Das heißt, die Identität von mir als Künstler und als Musiker hat sich einfach über die Jahre entwickelt und das unter Anführungszeichen öffentlich entwickelt, was bei vielen Leuten eben sehr, sehr lange im Hintergrund passiert. Und deshalb sehe ich jetzt Freude so richtig angekommen erst seit 2023 und so richtig gegründet erst seit 2023, weil das war dann mit dem ersten Album, wo ich dann aus dem Vertrag bei Sony raus bin und Nino und Yoshi, also die Bassistin und der Schlagzeuger, wo wir dann gesagt haben, so hey, jetzt machen wir es eigentlich fix als Band, weil ihr seid jetzt einfach echt schon länger so fix dabei, in der Liveband und so. Und Nina vor allem, die war wirklich eigentlich so seit Anfang an immer am Start. Genau, also so seit 2023 würde ich sagen, gibt es dann die Band so wirklich, weil das dann auch musikalisch das ist, was zu 100% wirklich ich machen wollte. Weil die Dinge, die davor eben passiert sind, die waren eigentlich so sehr eben ohne Plan und ohne wirklicher Struktur dahinter und ohne so künstlerischer Identität einfach.
Sehr spannend, weil der Plattenvertrag ist ja oft so der große Wunschtraum von vielen Musikern und Bands, ne?
Ja, leider. Obwohl ich das nicht wirklich empfehlen kann. Also aus Erfahrung kann ich sagen, es ist besser, ohne Plattenvertrag Musik zu machen als mit, weil man einfach viel freier ist so.
Also hat dir dieser Plattenvertrag auch musikalisch vorgegeben oder kreativ vorgegeben, was du machen sollst?
Nee, das gar nicht. Also das nicht. Aber da gibt's auch die eine und die andere Seite so. Innerhalb von einem Label gibt's ja verschiedene Abteilungen und die Person, die den Plattenvertrag mit dir macht, ist der A&R, also das heißt Artist and Repertoire. Das ist eben bei einem Label jemand, der sich um die Künstler kümmert. Und der Typ, der mich gesigned hat, das war einfach ein wirklich cooler Mensch so. Und der wollte auch nicht wirklich reingehen und hatte jetzt nicht wirklich Interesse daran, dass er mir sagt, was ich zu tun habe. So, aber da gibt's auch andere. Also es gibt auf jeden Fall A&Rs, die sich da viel zu sehr einmischen. Man arbeitet da halt mit einem Konzern zusammen und als Künstler bist du, glaube ich, einfach nicht geeignet dafür, Konzernstrukturen anzunehmen. Und du kannst dich einfach sehr ohne Plattenvertrag einfach viel freier bewegen, weil du musst nicht immer alles 10-mal abklären lassen müssen und du musst dann nicht dorthin gehen und sagen, hey, darf ich den Song dafür und dafür verwenden, weil du bist ja nicht mehr Eigentümer vom Song, so, sondern das Label ist ja Eigentümer von dem Song, beziehungsweise von der Aufnahme. Also es sind einfach so ganz viele Kleinigkeiten, die man dann übersieht. Man sagt auch immer so, ein Label ist ja eigentlich nur eine Bank, also ist eigentlich nur ein Kredit, ein sehr, sehr schlecht verzinster Kredit, den du einfach abbezahlen musst durch Einnahmen, die du generierst. Und da macht es eigentlich mehr Sinn, wirklich einen echten Bankkredit dir aufzunehmen und einfach dein Shit selber zu machen, so gefühlt. Mhm. Weil, ja, okay. Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall wohler als ungesignter Indie-Artist.
Im Mai 2026 ist euer zweites Album erschienen, das heißt Unter Druck und zwischen Welten. Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
Eigentlich gar nicht so lange. Also wir haben 2023 das erste Album released. 2024, glaube ich, war die EP, die Mosaik-EP. Ja, eigentlich gerade mal so ein Jahr ungefähr, weil wir haben, genau, im November 2024 ist der letzte Song von der EP veröffentlicht worden und dann war schon im Juli der erste Release vom Album, also Juli 25. Also wir haben jetzt seit einem Jahr eigentlich durchgehend Songs vom Album veröffentlicht, bis das Album dann eben rausgekommen ist. Genau, das heißt, im Grunde war das Album schon sehr lange fertig und es ist auch noch entstanden, während der erste Teil des Albums schon rausgekommen ist. Also im Juli 2025 ist Land of the Free rausgekommen, das war die erste Single vom Album. Und im September 2025 haben wir zum Beispiel erst den Song Unter Druck geschrieben. Das ist der Song, der jetzt als erstes auf dem Album ist. Also es ist alles so ziemlich...
alles so ein bisschen parallel entstanden.
Genau. Also es ist alles ziemlich durcheinander entstanden. Also es ist immer so hier und da mal was gekommen.
Ich hatte es aber vor kurzem mit jemandem aus einer Band hier davon, dass das auch heutzutage halt ziemlich normal ist, dass man nicht mehr ein Album produziert und das Album als Ganzes dann released, sondern dass man das so nacheinander auch released, damit man eben auch die ganze Zeit was posten kann und aktuell bleiben kann und so. Also das scheint der Zeitgeist zu sein, ne?
Jein. Es kommt immer sehr drauf an, was du vorhast. Also es gibt verschiedene Zugänge. Entweder du willst wirklich auf Reichweite gehen und du willst Reichweite maximieren, dann ist es empfohlen, dass du alle 6 bis 8 Wochen einen Song raushaust, weil du, Spotify, ja, das ist verrückt. Genau. Also der Grund dahinter ist halt,
dass... Das ist so easy peasy, ne? Ja, okay, Entschuldigung, hab dich unterbrochen.
Erzähl. Also alles gut. weil Spotify ist ja auch nur ein Tech-Konzern mit einem Algorithmus und der Algorithmus von Spotify kann dich einfach, wenn du konsequent und konstant alle 6 bis 8 Wochen releast, dann wirst du einfach auf Spotify wachsen, das ist so ganz automatisch. Aber wenn du jetzt einen anderen Zugang hast, der meiner Meinung nach jetzt wieder viel stärker zurückkommen wird und zurückkommt, wenn dein Zugang ist, einfach wirklich so deine eigene Welt aufzubauen, dann musst du das über Alben machen, weil du kannst da einfach viel mehr und viel konsequenter so deinen Style einfach reinbringen. Das geht bei einem Song, finde ich, nicht so gut wie bei einem Album. Und ich glaube, dass das einfach viel, viel wichtiger und viel wertvoller jetzt auch wieder wird, weil alle 6 bis 8 Wochen zu releasen, das funktioniert vielleicht ein Jahr und entweder ist der Artist in dem Burnout oder
ja,
voll. Oder die Songs werden einfach wirklich schlecht oder einfach wirklich nicht gute Musik. Und ich finde, es passiert einfach beides gerade sehr. Also ich kenne sehr, sehr viele MusikerInnen, die einfach wirklich einfach Burnout haben und wirklich schwere mentale Probleme haben durch den Druck und durch den Stress. Und andererseits kenne ich einfach auch sehr viele Musiker, die begonnen haben mit richtig geiler Musik und jetzt mittlerweile einfach wirklich nicht gute Musik machen, damit sie einfach immer diesen Rhythmus einhalten können. Also ich glaube schon, dass so Alben wieder zurückkommen werden auf jeden Fall. Und das finde ich auch sehr cool.
Wenn du ja jetzt so der Kopf der Band bist, heißt das auch, dass du alle Songs schreibst oder ist das auch irgendwas Gemeinschaftliches, was in der Band entsteht?
Also die Texte mache sowieso immer ich und musikalisch arbeite ich da mit den 2 Produzenten zusammen, mit denen ich Sabine schon gemacht habe. Also wir schreiben eigentlich zu dritt und also Nina und Yoshi sind fast nie beim Songwriting-Prozess dabei, sondern eher bei den Aufnahmen dann. Also wenn wir dann recorden und dort bringen sie dann ihren Input nochmal rein. Es geht so über mehrere Phasen eigentlich. Also ich schreibe den Text und den Song, dann gehe ich weiter zu Andy und Niki, das sind die Produzenten, dann schreiben wir da um und dann ist die Aufnahme und da wird es nochmal umgeschrieben. So. Also es hat jeder so seinen gewissen Part, aber jetzt nicht jeder von Anfang an dabei.
Und hast du irgendwie Vorbilder oder Inspirationsquellen? Also jetzt außer eben die Themen, die dich beschäftigen, aber auch musikalisch?
Jein. Ich muss gestehen, ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile zu alt für Vorbilder.
Fast jetzt schon.
Ja, so musikalisch. Also früher war ich immer sehr so ein Dave Grohl-Fan und Foo Fighters und Paul McCartney natürlich. Aber also ich brauche es jetzt auch nicht mehr, dass ich mir die Leute anschaue und mir denke so, ey, die sind so cool, so will ich auch sein. Oder
ja gut, vielleicht ist Vorbild ein schlechtes Wort, weil ja, das finde ich auch immer komisch, wenn man dann irgendwie sagt, man will so sein wie eine andere Person. Mir geht es eher um den Einfluss vielleicht, den Musik auf dich hat. Du hörst ja wahrscheinlich auch selber Musik.
Und sehr wenig,
diese
tatsächlich.
Musik dann sich vielleicht auch bei dir irgendwie widerspiegelt, weil du halt sagst, oh, das klingt einfach geil, das will ich auch in irgendeiner Form für meine Musik verwenden.
Jein, also wenn, dann nur unbewusst. Also es das menschliche Gehirn funktioniert ja eigentlich nur, oder so die Musikschaffung im Gehirn funktioniert ja, glaube ich, nur oder großteils aus Dingen, die man halt schon mal gehört hat, die man dann irgendwie einbaut, so gefühlt. Und ja, also jetzt so zwingend oder bewusst, glaube ich, ist es noch nie so vorgekommen, dass ich mir gedacht habe, ich will jetzt genau den Sound haben, weil den finde ich bei der anderen Band so cool und jetzt will ich den nachbauen. Ja, also wüsste ich jetzt nicht, ob das bisher vorgekommen ist.
Okay. Unter euren YouTube-Videos kann man sehen, dass ganz viele Leute schreiben, dass sie sich emotional extrem angesprochen fühlen und dass sie sich nicht alleine fühlen. Das ist ja auch was ihr oft als Message so habt. Du bist nicht alleine mit deinem Gefühl oder mit deiner Situation. Wir sind da alle irgendwie zusammen drin und so. Wie ist denn so das Feedback? Also ist das so das Hauptding, was ihr bekommt, dass ihr ja die Bestätigung bekommt, anderen Leuten geht's auch so?
Ja, also das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, so mit diesem Weltaufbauen innerhalb einer Band. Bei Freude, das ist so irgendwie ein bisschen anders, finde ich, als bei anderen Popbands, so, weil wir haben eine sehr, sehr loyale und sehr tiefe Bindung zu den Fans und zu den Leuten, die uns hören. Aber wir brauchen einfach immer ein bisschen länger, bis sie uns finden, weil es eben nicht so auf Masse geht. Die Leute, die uns dann finden und die können dann so in unsere Welt ein bisschen viel tiefer eintauchen jetzt, und weil sie da irgendwie auch bereiter dann dazu sind, das zu machen. Und dann kann man halt einfach sehr, sehr viel entdecken. Und ich glaube, deshalb ist es dann eben so, dass dann die Leute, die uns eben finden und die uns kennen, dass die dann einfach auch sehr lange dabei sind und sehr lange bleiben und sich da einfach sehr wohlfühlen in der Band und in dieser Welt. Also ja, so großteils ist das Feedback auf jeden Fall sehr positiv, ja, weil es einfach sehr tiefgreifend, glaube ich, in die Gefühle reingeht, so bei Menschen. Was ich immer so faszinierend finde bei Freude, ist, dass sich die Texte einfach sehr, sehr viel trauen, einfach direkt auszusprechen und über Dinge zu reden, über die, glaube ich, sehr viele gerne reden wollen würden, aber nicht diese, jetzt nicht Mut ist das falsche Wort, aber so ein bisschen dass sie ein bisschen Angst davor haben, darüber zu reden. Und das finde ich es bei Freude einfach sehr gut, dass wir das irgendwie recht gut schaffen, über Dinge zu reden, über die sich viele nicht reden trauen oder nicht reden wollen.
Oder wo es so ein Tabu irgendwie gibt, ja. Mhm.
Genau, und ich bin generell so ein Typ, der einfach, mir ist es scheißegal so. Also mir ist es egal, ob jemand weiß, wie es mir geht oder ob es mir schlecht geht oder ob es mir gut geht oder welche Sexualität ich habe und so. Das ist mir völlig egal und ich rede auch immer darüber. Und ich glaube, dass das einfach für die Musik einfach was sehr Gutes ist und was sehr Wertvolles ist, weil sie dann einfach sehr ehrlich ist. Also deshalb glaube ich eben, dass die Leute, die uns finden und die sich Zeit nehmen, in die Welt ein bisschen einzutauchen, dass die dann einfach sehr lange bleiben und das einfach sehr gut mitnehmen und sehr gut spüren, so, was wir da machen. Weil die Gefühle, die in den Songs vorkommen und die da behandelt werden, die hat ja jeder von uns. Das ist ja nichts Schlimmes so. Und ich glaube, dass Freude dann einfach so der Ort ist, wo man sich da wirklich so reinlassen kann, so, und auf die Gefühle einlassen kann.
Ich bin gerade kurz abgeschweift, aber ich erzähle das trotzdem gerade. Also nicht abgeschweift im Sinne von, ich habe dir nicht zugehört, sondern ich habe mich gerade erinnert, ich arbeite in der Schule theaterpädagogisch mit Kindern. Mhm. Und die Kinder haben mich irgendwann mal gefragt, wenn ich mir ein Schulfach ausdenken könnte, was für ein Schulfach das wäre. Was würde man da lehren? Und dann habe ich da, ich fand das eine super spannende Frage. Also es war dritte, vierte Klasse, ne? Also relativ junge Kinder, die sich dafür interessiert haben. Und dann hatte ich kurz drüber nachgedacht und habe dann gesagt, ein Fach, in dem man lernt, über Gefühle zu sprechen. Das fände ich richtig geil. Also über seine eigenen, aber auch dann empathisch über andere und wie man das lernt. Da auch sich zu regulieren, andere zu regulieren. Ich glaube, da könnten wir ganz viel gewinnen, wenn wir das als Kinder schon lernen könnten, weil nicht jeder nimmt das von zu Hause mit, leider.
Voll.
Und wäre doch toll, wenn es in der Schule oder in irgendeiner sonstigen Einrichtung die Möglichkeit gäbe für so einen Austausch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mir auf jeden Fall mehr Ethik-Gesellschaft wünschen, aber das finde ich, kann man gut kombinieren, glaube ich, dann. Also ja. so ein Gesellschaftsfach, wo man dann einfach ein bisschen mehr Zusammenhalt und ja, ein bisschen mehr Austausch lernen.
Ja, wie
lernen
geht
da.
Eigentlich Kommunikation, wie geht Zusammenleben, ne? Also diese ganz grundsätzlichen Dinge, ja. Wie ist denn das bei einem Konzert von euch? Wie ist da so die Stimmung? Also sitzen da alle und hören gebannt zu und sind ganz emotional? Oder wird da auch getanzt? Wird da auch mitgesungen, rumgeschrien, rumgehüpft? Oder wie, was passiert da so?
Alles eigentlich außer Sitzen. Also wir sind schon, wir sind schon, also live vor allem sind wir halt schon einfach eine Rockband und es ist schon halt auch eine Rockshow so. Und dann geht's halt, also das ist halt einfach, wir drücken halt drauf, wie man so schön sagt. Also es geht, es macht schon sehr Bock und es ist sehr schnell und sehr tanzbar alles. Aber dann gibt's natürlich die emotionaleren Songs und die Songs, die ein bisschen langsamer sind, wo dann auch sehr viel einfach geweint wird und wo sich irgendwie gegenseitig in den Arm genommen wird und so. Also wir haben zum Beispiel einen Song, der heißt Müde. Den haben wir auf unserer vergangenen Tour recht viel gespielt. Da geht's um einfach wirklich eben um eine Depressionsphase von mir. Und im Refrain singe ich dann einfach eben, ich bin müde, ich muss schlafen und so Sachen. Und das ist ein Song, der anscheinend sehr viel resoniert mit den Fans, weil da sehr viel geweint wurde, immer wo wir den gespielt haben. Was aber auch sehr schön ist dann. Dann gibt's den Song, bis es endlich wieder Frühling ist, und in dem Lied, also das Lied ist ja ein Gespräch mit einem Menschen, der sich das Leben nehmen möchte, und ich erkläre ihm im Song, oder ich versuche ihm davon zu überreden, es nicht zu tun. Und das ist auch ein Song, oder das ist so eigentlich der Song, der, glaube ich, am tiefsten in unsere Hörerschaft eingreift, so, weil, oder emotional berührt. Das ist auch der Song, den sich die meisten Leute irgendwie bis jetzt tätowiert haben, oder die Textzeilen tätowiert haben, weil auch wenn wir den spielen, dann ist ein Mix aus Weinen und irgendwie loslassen und sich irgendwie aufgefangen fühlen und so. Und dann gibt's Songs wie Liebesbriefe, so wie Kafka, wo einfach alle komplett abgehen und wo es einfach richtig voll, und das ist, oder Knutschen, das ist auch so ein Song, der ziemliche Live-Power hat, wo dann alle springen und so, und das ist schon einfach quer durch. Also ich glaube, ein sehr gutes Konzert einfach, weil man sehr viel verschiedene Dinge erleben kann.
Es gibt Leute, die sich Textteile von dir tätowieren lassen. Ist das nicht krass?
Ja, das ist crazy, ja, voll. Also das kriegen wir immer mit so auf Instagram. Ich habe sicher noch nicht alle Tattoos mitbekommen, leider, aber die es geteilt haben auf Instagram, habe ich mitbekommen. Und das war, glaube ich, zu 80% oder 90% war das der Song, bis es endlich wieder Frühling ist.
Wow.
Ja. Ja, und ich muss sagen, ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, dass es der Song ist, weil ich weiß nicht genau, was da passiert ist beim Songwriten, aber da bin ich wirklich, das ist, also nicht, ich möchte nicht sagen, das ist der beste Song, den ich geschrieben habe, aber es ist so textlich irgendwas ganz, ganz Komisches passiert, das ich nicht erklären kann. Also im positiven Sinn was Komisches passiert, weil es einfach wirklich ein wunderschöner Text ist, und da bin ich wirklich sehr, sehr stolz auf den. Und deshalb bin ich eben sehr froh, dass das der ist, wo den sich die Leute eben dann tätowieren. Und wahrscheinlich eben genau deshalb, weil da irgendetwas ganz, ganz Besonderes in dem Text ist, das ich nicht erklären kann. So.
Du hattest mir geschrieben, dass es im Mai dann auch 4 Release-Konzerte gab in Wien, München, Hamburg und Berlin. Auch eine ziemliche Spanne übrigens. Also ihr seid ja dann ganz schön lang auch unterwegs, oder?
Ja, also das waren jetzt nur diese Album-Release-Shows. Wir waren letzten November auf großer Tour, da haben wir 14 Konzerte gespielt, glaube ich. Also in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und das waren jetzt so die Album-Release-Shows, wo wir einfach nur eben das neue Album präsentiert haben. So, also es waren jetzt keine normalen Konzerte oder keine normalen Freude-Konzerte, weil wir eben großteils nur die neuen Songs gespielt haben und bei unseren Konzerten aber viele natürlich auch kommen wegen alten Songs und die Älteren sich ein bisschen anhören wollen und so. Wenn man ein Album release, dann möchte man das natürlich irgendwie auch mal live herzeigen. Und das war so der Grundgedanke von diesen Album-Release-Shows, dass wir eben einfach zeigen, so klingt das Album live und ihr könnt jetzt die Vinyl auch kaufen.
Trägt sich das finanziell? Also wenn ich mir jetzt überlege, du tourst da durch die Gegend und gibst 14 Konzerte, aber wie gesagt, die Tour selber ist ja auch Zeit und Energie, die es braucht.
Also sie trägt sich, würde man die Stunden mit einrechnen, dann trägt sie sich auf keinen Fall.
Ja, das meine ich, ja.
Genau, also man kann nicht, man kann als Musiker nicht einen Stundensatz sich hochrechnen, das wäre schlimm.
Ja, das
aber,
sollte man lieber nicht, ja.
Aber die Tour jetzt zum Beispiel im November oder jetzt auch die jetzige, das sind schon, also zumindest kein Minusgeschäft, und wir machen da auch immer Gewinn so finanziell. Also das ist schon gut, aber es ist jetzt nie, es ist kein crazy Gehalt so. Also es sind Einnahmen, die man gut nehmen kann und von denen man dann auch eine Zeit lang leben kann, aber es ist jetzt nichts, womit man sich jetzt irgendwie ein Haus kaufen gehen kann oder so.
Wie kommt ihr denn an Konzerte? Also wie machst du Akquise? Schreibst du Leute an und kriegst dann ganz viel Absagen, oder wie funktioniert das?
Also unser Manager, der Raffi, der hat das bis jetzt immer sehr gut für uns gemacht. Dann haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet, die sich darum gekümmert hat. Und jetzt sind wir mit der Agentur wieder raus und jetzt macht es wieder der Raffi über seine Agentur, in der er ist. So Bandbooking ist ein sehr arbeitsintensives Ding. Also eben, was du sagst, man schreibt entweder sehr viele Menschen an und bekommt unzählige Absagen. Oder du gehst einfach finanzielles Risiko ein und veranstaltest selbst und mietest dir selbst die Locations und die Venues.
Ah,
und genau, und das haben wir, also das habe ich vor einem Jahr gemacht, vor 2 Jahren gemacht bei unserer ersten größeren Tour. Da habe ich großteils selbst veranstaltet und großteils die Venues auch selbst angemietet, weil eigentlich natürlich auch im Umkehrschluss mehr Geld dann bei dir bleibt. Aber du musst halt das Risiko eingehen. Du weißt halt nicht, ob genug Leute kommen und so.
Yeah.
Wir haben zum Beispiel auch letztes Jahr in Wien unsere größte Solo-Show gehabt, im WUK. Das war zum Beispiel auch selbst organisiert und das war dann auch selbst veranstaltet und dort eingemietet und dann knapp 600 Tickets verkauft. Und das.
Boah, krass.
Genau, und das rentiert sich dann schon. Also sowas ist dann schon sehr gut, vor allem wenn du es dann eben selbst machst, weil du musst dann keine 20% abgeben für diese Agentur, die das macht, sondern du behältst das halt. Und das sind dann halt schon Dinge, die sich dann irgendwann auszahlen finanziell.
Und es ist ja oft, je mehr man auftritt, desto mehr multipliziert sich das, ne? Das ist zumindest so die Hoffnung ja auch, dass jeder Gig einen neuen Gig mit sich bringt.
Ja, wenn man gut ist schon, ja. Also das wäre natürlich der Vorteil, ja, wenn man live spielt und dann andere Leute davon überzeugt. Und es ist auch jetzt schon öfter passiert, dass wir ein Konzert gespielt haben und dann, zum Beispiel letztes Wochenende haben wir ein Festival gespielt, irgendwo so eine Stunde von Dresden weg, und wir sind dann draufgekommen, dass wir dort gebucht wurden, weil die Veranstaltenden bei unserem Konzert in Dresden waren und uns live gesehen haben. Und deshalb haben sie uns dann eben ein Jahr später für ihr Festival gebucht. Sowas ist dann schon sehr, sehr cool, ja.
Also auf Festivals seid ihr auch unterwegs?
Ja, dieses Jahr aber nur auf 5, glaube ich. Also dieses Jahr machen wir eher so ein bisschen. Ja, nein, also es ist schon sehr cool, aber letztes Jahr hatten wir auf jeden Fall mehr Festivals. Und dieses Jahr machen wir mehr ein bisschen mehr Pause, ein bisschen mehr Urlaub. Im Sommer, weil weil es ein bisschen zu viel jetzt war mit Album-Release und so, und das ist schon alles sehr anstrengend. Beziehungsweise generell, wir sind ja seit 2 Jahren eigentlich durchgehend am Songs veröffentlichen und live spielen und auf Tour und so, und das ist dann irgendwann, irgendwann geht es dann auch auf den Körper und dann braucht man mal ein bisschen Pause. Ja.
Eins würde ich gerne noch ansprechen, weil ich gelesen habe, dass du im März 22 ein Benefizkonzert veranstaltet hast. Magst du das noch erzählen?
Ja, voll. Ich habe es anscheinend so an mir, dass ich mich in Dinge reinschmeiße, von denen ich keine Ahnung habe. Also wie beim Musikmachen anfangs. Also im Februar 22 war ja der Überfall von Russland auf die Ukraine. Da habe ich mir gedacht, irgendwie, das ist doch scheiße, dass jetzt in Europa Krieg ist, das gibt's ja nicht, da muss man ja irgendwas machen. Und habe dann, das ist auch schon wieder, also das geht dann auch wieder so für ein paar Jahre zurück, ich habe vor mehreren Jahren einen Politiker kennengelernt, mit dem ich mich lustigerweise sehr gut verstanden habe, weil das einfach ein sehr lustiger Mensch ist, und ich aber seine politische Agenda habe ich nie mögen. das war der Matthias Strolz heißt der. Das ist so ein österreichischer Politiker bei den Neos und die Neos sind so, also so wie die FDP ungefähr, aber ein bisschen solider so. Ja, ja, also aber ein bisschen, sie sind nicht wie die FDP, also die Neos sind eine liberale Partei. Sie sind eh ganz nett und so, aber ich fange einfach damit nichts an. Aber sie sind jetzt nicht so wie die FDP. Sie sind jetzt keine so hochnäsigen Leute so, sondern einfach, ja, sie sind halt liberale Wirtschaftspolitiker und ja. Auf jeden Fall habe ich den kennengelernt vor unzähligen Jahren und wir haben so Nummern ausgetauscht, weil ich ihn einfach sehr lustig fand und sehr nett fand. Und wo dann das im Februar war mit Russland und Ukraine, habe ich ihm dann geschrieben gehabt, so hey, was ist denn der Plan? Gibt's irgendwas, was man tun kann oder so? Und das war eine Phase, wo er aber schon aus der Politik ausgestiegen ist und dann hat er gemeint so, ja, er kann einfach nicht mehr und er connectet mich mit jemandem anderen. Und dann hat er mich mit dem Daniel Landau connected, der geplant hatte, eine Demo zu machen. Und dann habe ich ihm gesagt, so, hey, lass einfach ein Konzert machen, ein Benefizkonzert machen. Und wir fragen einfach österreichische Musiker, ob die Bock haben, da zu spielen. Und der Daniel Landau ist einfach sehr gut vernetzt in der österreichischen Politik und in dem Fall war es etwas sehr Gutes, aber großteils ist es nichts Gutes. In Österreich funktioniert einfach alles nur über Kontakte. So. In dem Fall war es eben, wie gesagt, was Positives, weil wir dann sehr schnell alle Zusagen hatten und weil wir dann sehr schnell das Einverständnis hatten vom Bundeskanzler und vom Bundespräsidenten und die dann gesagt haben, ja, vor allem der Bundespräsident, der wollte dann dort auch eine Rede halten und so und dann ist das irgendwie ein bisschen eskaliert, dann war da irgendwie noch wer dazu, dann ist dann Sat.1, ProSieben ist dann auch eingestiegen so in das Ganze und hat dann seine Live-Übertragung gemacht, dann haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet, die sich über die ganzen Künstler gekümmert haben, dann mit einer Agentur gearbeitet, die Bühnenbau macht, wo eine Bühne normalerweise, weiß ich nicht, wie viel das kostet, 400.000 Euro kostet und die sind halt alle, weil dieses Thema uns alle so überfahren hat, waren die natürlich alle for free dabei so und haben dann gesagt, so, ey, wir arbeiten da. Ja. Genau, und das war halt einfach wirklich ein fettes Benefizkonzert. Dann haben wir halt gesagt, okay, wir wollen jetzt einfach Spenden sammeln. Und dann hat der Bundeskanzler, der Nehammer damals in Österreich, hat dann gesagt, alles, was jetzt an Spenden, was wir sammeln, wird vom österreichischen Staat verdoppelt. Ja, also es war crazy. Also es waren schlussendlich 100.000 Leute da.
Wow.
Genau, das war beim Heldenplatz, am Wiener Heldenplatz. Und ich glaube, es waren so 500.000 Euro Spendeneinnahmen oder irgendwas um die 400 irgendwas. Und das wurde dann eben verdoppelt nochmal vom Staat. Also so 1 Million Spenden, die da gesammelt wurden. Und die Alter. Sind dann, genau, und die sind dann an die Caritas und an SOS Kinderdorf gegangen, weil SOS Kinderdorf dann für ukrainische Kinder Fluchtrouten und alles gecheckt hat so mäßig. Genau, ja. Und die dann aufgenommen hat. Ja, also das war alles sehr random. Das war irgendwie sehr, das ist irgendwie so passiert.
Einfach so passiert, ja, krass.
Ja, das ist, ja, also ich würde es auf jeden Fall nicht mehr machen, weil es einfach wirklich ganz, ganz andere Liga war an Verantwortung,
ja.
Mit der ich niemals gerechnet habe. Weil das einfach so politisch alles war und alles, es ist dann schon sehr, sehr unangenehm geworden, weil dann kommt von der Partei jemand und will dann irgendwie was und dann sagst du nein und sagt er, naja, wenn ich das nicht bekomme, ist das und so. Und das sind dann einfach Dinge, die einfach nicht geil sind. Und wir haben zum Beispiel auch gesagt, bewusst, wir wollen keinen einzigen parteiischen Politiker haben, der dort irgendwie etwas redet. Also der Bundespräsident ist ja parteiübergreifend zum Glück und der hat dann gemeint, er würde sehr gerne was machen und das ist auch voll in Ordnung. Aber wir haben natürlich auch teilweise Fördergelder gebraucht und das war dann auch so, naja, aber dieses Ministerium ist ja von der Partei besetzt, wir brauchen dann jemanden auf der Bühne auch von der Partei mäßig. Also es ist dann so ein bisschen so ein Herumgeeiere und das ist einfach nicht cool. Und es ist auch alles über mein Konto dann gelaufen, so diese ganzen Einnahmen und Ausgaben von diesem Benefizkonzert, also über meine Firma. Zum Glück nicht das Spendengeld, das wurde von Spendenkonten, also es ging direkt an Caritas, an SOS Kinderdorf. Mit dem habe ich zum Glück gar nichts im Mut gehabt, aber es gab ja trotzdem natürlich Einnahmen durch Spenden, durch Förderungsgelder und Ausgaben durch Personalbezahlungen und so Sachen, die jetzt, weil ein Bühnenbauer will ja trotzdem sein Geld haben, obwohl jetzt die Firma, die ihn engagiert, das for free macht. So, aber wie kommt er dazu, dass er das jetzt gratis aufmacht? Also da ging es dann schon irgendwie um recht hohe Summen und das war einfach nicht geil. damit will ich nichts mehr zu tun haben.
Das ist ja völlig über den Kopf gewachsen, ne? Das war ja also eine Intention.
Nee, gar nicht. Also das war, ja, aber es war ein sehr, 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 sehr verrücktes Erlebnis auf jeden Fall und es war sehr, etwas sehr Cooles, wo ich im Nachhinein dann auch also schon recht stolz bin, was wir da gemacht haben, weil da echt toll, viel Spendengeld zusammengekommen ist und das echt, glaube ich, sehr vielen Menschen geholfen hat.
Ich setze auf jeden Fall mal den Link zur Freude-Band in die Shownotes dieser Folge. Da sind dann auch weiterführende Links zu finden und auch euer neues Album. Das kann man sich auch eben überall anhören, streamen und so weiter. Stimmt, du hast auch noch einen Podcast, habe ich gesehen. Der heißt Plauscherl.
Plauscherl, ja. Ja. Also es ist so ein Spaßding, wo ich einfach so ein bisschen laber immer und so ein bisschen über die Erlebnisse von einer Woche erzähle. Und irgendwelche Dinge, über die ich gerade nachdenke.
Ja, ist aber schön. Also ich habe ein bisschen reingehört und du gibst da ja auch ganz schöne Einblicke hinter die Kulissen sozusagen, ne? Wie manche Dinge so ablaufen oder was du cool fandst, was du nicht so cool fandst. Ich finde das ganz schön.
Ja, cool. Na, spannend. Schauen wir mal, ob. Das ist ein sehr nischiges Thema, aber glaube ich. Also es geht einfach wirklich um uns. Und das ist dann, ja, aber voll. Es macht irgendwie Spaß, zumindest gerade.
Wir hatten es ja jetzt sehr viel von diesen gesellschaftskritischen Themen. Du bist aber immer noch sehr aktiv auf Instagram und überhaupt halt Meta. Hast du dich schon mal gefragt, ob du da weg solltest oder möchtest?
Ich möchte und sollte auf jeden Fall weg. Aber das wäre wahrscheinlich das Ende von einer musikalischen Karriere. Du musst das machen, leider.
Ja.
Also sonst erreichst du einfach keine Menschen mit deiner Kunst und mit deiner Musik. Und dann muss man einfach ein bisschen, ja, muss man einfach ein bisschen abwägen, was man da jetzt genau macht. Aber wollen tue ich es nicht.
Ja, bin da voll bei dir, weil ich bin auch noch bei Instagram vertreten, auch mit diesem Podcast. Und wenn ich das nicht mehr bin, dann weiß ich auch nicht, ob ich noch Anfragen kriege, weil die meisten Anfragen kommen über Instagram. Da finden mich die Leute. Ich weiß nicht, wie du mich gefunden hast.
Boah, das weiß ich auch nicht.
Okay.
Bin mir nicht sicher.
Ja, und ich würde eigentlich auch gerne komplett weg da, weil ich auch merke, es tut mir nicht gut und ich vergleiche mich viel zu schnell mit anderen, denke dann, wieso hat der jetzt 1.000 und ich nur 10 und ne, also das ist immer dasselbe Thema und dann der scheiß Algorithmus, ja, und dann wird man sofort bestraft, wenn man nicht gleich wieder irgendwas postet, obwohl man gar nichts zu sagen hat, ne, also das ist schon heftig, ja, und speist da halt irgend so eine ganz komische, krude Maschine von irgendwelchen Multimillionären, also, aber wie du sagst, wenn ich es nicht mache, dann verliere ich halt echt viel, ne, das ist, ist echt die Krux im Moment, ich hoffe, dass sich das einfach irgendwie mal shiftet oder ändert oder, wir werden es sehen.
Ja, na, ich bin auch sehr gespannt. Also wir fokussieren uns jetzt gerade zum Beispiel sehr darauf, unsere eigenen Plattformen aufzubauen. Also eben so ein bisschen wieder zurück zu den Roots zu gehen, einfach Newsletter, einfach Mailadressen sammeln und so und sich nicht mehr so abhängig machen von Instagram und Meta. Aber in der Masse sind das einfach die einzigen Möglichkeiten, die man hat, Aufmerksamkeit zu generieren. Zumindest haben wir dann eine positive Botschaft, die wir dann irgendwie übermitteln und jetzt nicht irgendwas absolut Sinnloses.
Richtig, oder Fragwürdiges, genau.
Also was ich nie verstanden habe, sind halt so diese ganz klassischen, diese Influencer, die dann halt Essensfotos machen und dass das halt so abgeht, verstehe ich nicht. Und für sowas wäre ich einfach der falsche Mensch so und das ist mir auch einfach zu blöd. Und deshalb...
Ja.
Fände ich das gut, wenn Leute einfach unsere Kunst finden und dann einfach dranbleiben so und dann.
Ja.
Genau.
Dann würde ich jetzt noch meine letzte Frage stellen, die stelle ich immer am Ende meiner Gespräche.
Mhm.
Was wünschst du dir?
Boah, egal was, oder wie?
Du darfst ja auch mehreres wünschen oder wie du magst.
Ja, das lädt jetzt immer dazu ein, irgendwie was ganz Großes zu sagen. Und deshalb sage ich, ich wünsche mir jetzt einen Kaffee.
Oh, das ist schön.
Ja.
Kaffee und Weltfrieden bitte. Ja, genau.
Genau.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du hier warst und erzählt hast von dir und deiner Kunst. Und ich drücke das auch so aus, weil ich es total erfrischend finde, dass es bei dir wirklich ganz spürbar um den Inhalt geht und um die Kunst und dass das Zeit braucht und dass das Arbeit ist und dass das keine Fließbandgeschichte ist, die man einfach so rausballert und dass das auch nichts mit Hochglanz und Werbung zu tun haben muss. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schön und deswegen danke und alles Gute einfach rundum.
Dankeschön, wünsche ich auch.
Das war Backstage Folge 210 mit Clemens Freude. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. In den Shownotes findet ihr den Link zum Blog. Da gibt es alle Folgen des Podcasts und die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Ihr könnt auch auf Instagram oder Mastodon vorbeischauen. Oder wenn ihr mich direkt kontaktieren möchtet, dann schreibt eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Empfehlt den Podcast gern weiter, abonniert ihn und seid beim nächsten Mal wieder dabei, dann mit einer anderen Künstlerin. Passt auf euch auf und bis bald. Tschüss!